Grüß Gott, ich heiße Hagen Dessau und wohne seit vielen Jahren in Rosenheim. Ich finde, im Rosenheimer Land und im Chiemgau wohnen viele interessante Menschen, die interessante Geschichten zu erzählen haben. Und das machen sie in meinem Podcast.
Hallo Welt, hier Rosenheim. Heute zu Gast Katja Franzen.
Also, mein Name ist Katja Franzen und ich bin amtierende deutsche Meisterin 500 Meter im Eisschnelllauf. Ich bin Mai diesen Jahres nach Inzell im Chiemgau gezogen, um mich hier optimal auf die nächste Eisschnelllauf-Saison vorbereiten zu können.
Aber dann frage ich gleich mal, wie geht's dir als Zugereiste in Oberbayern?
Ich bin eigentlich sehr herzlich empfangen worden. Ich denke mal, das liegt vielleicht mit daran, dass wir natürlich eine relativ kleine Sportart sind und dass man auch innerhalb der Sportart sich gut kennt. Also ich kannte schon, bevor ich hergezogen bin, die Trainer und die anderen Sportler, mit denen ich hier eigentlich in der Trainingsgruppe jetzt zusammenarbeite. Und dadurch fühle ich mich jetzt nicht als Aussätzige hier im Dorf.
Das ist doch schön. Wahrscheinlich ist es in den kleinen Orten sogar noch einfacher, als in den Großstädten anzukommen.
Ich denke mal ja und nein. Einerseits hat man natürlich eine sehr enge Dorfgemeinschaft hier. Jeder kennt jeden und da fällt man als Zugezogener auch noch ein bisschen mehr auf als in einem bisschen größeren Ort. Andererseits ist natürlich, wenn man einmal ein paar Leute kennt, dann kennt man auch schnell den ganzen Ort.
War das auch ein Grund, nach Inzell zu gehen? Also du kommst aus dem Rheinland, bist im Rheinland geboren.
Genau.
Mit einer Nähe in die Niederlande, wo ja das Eisschnelllaufen extrem populär ist. Wenn ich richtig informiert bin, hast du dein Herz auch in die Niederlande verloren. Hätte es da nicht nahe gelegen, in den Niederlanden zu trainieren?
Ich habe sogar in den Niederlanden gewohnt und trainiert. Ich bin jetzt zurück nach Deutschland gegangen, eigentlich weil ich hier als deutsche Staatsangehörige die besseren Trainingsbedingungen vorfinde, Teil des deutschen Bundeskaders. Und wir haben hier einen Olympiastützpunkt in Inzell und wird eigentlich alles Nötige getan, um mir die bestmöglichen Trainingsbedingungen zu verschaffen. Und im Ausland ist es dann doch immer noch ein bisschen schwieriger, da ist man sehr auf sich gestellt. Da muss man sehr viel selbst organisieren. In den Niederlanden ist auch Eisschnelllauf eine ziemlich große Sportart. Das heißt, es gibt auch größeren Konkurrenzkampf. Es gibt ein paar wirklich kommerzielle Teams. Aber es ist halt oft auch so ein Mittrainieren im Team mit einer Eigenbeteiligung, einer relativ hohen Eigenbeteiligung verbunden. Und also in Deutschland habe ich einfach die besseren Randbedingungen.
Wünscht man sich das, dass es in Deutschland sowas auch gibt, so Privatteams wie im Radsport, so klingt das für mich, die dann einmal im Monat gegeneinander antreten?
Ist natürlich, hat alles seine Vor- und Nachteile, denke ich. Also wenn du ein Privatteam hast, was gesponsert wird, dann steht dem Team natürlich auch mehr Geld zur Verfügung, um gewisse Trainingsbedingungen zu realisieren, also Trainingslager zu bezahlen, Material anzuschaffen. Es gibt allerdings auch dadurch einen sehr großen internen Konkurrenzkampf in den Niederlanden, weil ich den Eindruck habe, dass wir in Deutschland als Nationalmannschaft was mehr miteinander, was weniger gegeneinander arbeiten können.
Weil es so eine kleine Community ist im
Unter anderem, ja, aber auch weil natürlich die Teams in einem ständigen Konkurrenzkampf stehen in den Niederlanden und den Konkurrenzkampf, den gibt es bei uns in der Form nicht. Also natürlich wollen wir uns auch alle für die internationalen Wettkämpfe qualifizieren, aber man ist im Prinzip, man arbeitet als deutsche Mannschaft zusammen, um das Ziel zu erreichen. Und es gibt nicht diesen Konkurrenzkampf zwischen Grüppchen innerhalb Deutschlands.
Über das Training müssen wir gleich noch sprechen, aber wir müssen auch noch klären, wie kommt man zum Eisschnellen? Ist ja nicht so der naheliegende Sport, oder?
Ich habe tatsächlich, bevor ich mit dem Eisschnelllauf angefangen habe, alle möglichen anderen Sportarten gemacht. Ich habe als kleines Kind alles ausprobiert. Ich war sportlich relativ begabt und dadurch auch interessiert an verschiedenen Sportarten. Ich habe eine Zeit lang Handball gespielt. Ich habe Leichtathletik ausprobiert, ich habe mal Taekwondo gemacht, bin geritten und irgendwann bin ich dann über eine Schul-AG zum Eisschnelllauf gekommen, weil wir wirklich in der Nähe von einer Eisbahn gewohnt haben und da bin ich dann hängen geblieben, weil mich das einfach wahnsinnig fasziniert hat, wie anders das ist als andere Sportarten, weil ja dieses... Das ist ja nicht so was Alltägliches. Denk mal, es gibt, natürlich gibt es Leute, die schon mal irgendwie Eislaufen waren in der Eisbahn oder so. Aber es ist nicht so was Gewöhnliches wie Joggen, was man ständig überall machen kann. Es hat irgendwie was Magisches oder so, wenn man sich so auf dem Eis, man erreicht ziemlich hohe Geschwindigkeiten mit einem relativ geringen Kraftaufwand.
Was ich bezweifle.
Verglichen jetzt zum Beispiel mit dem Laufen, wo man einfach, um eine gewisse Geschwindigkeit zu erreichen, viel mehr Kraft aufwenden muss. Und die gleiche Geschwindigkeit bei einem ruhigen Dauerlauf auf dem Eis zu erreichen, muss ich halt fast nicht mal meinem Fuß abdrücken. Also man gleitet ja schon fast von selbst.
Ja. Also sowas, dass man, jetzt fehlt mir das Wort dafür, also erstmal ist es was Exotisches,
ja.
Das ist etwas, was es anziehend macht und man kommt auch schnell in so einen Tunnel, so klingt das für mich, weil man mit relativ wenig Aufwand ja dann auch so seine Runden drehen kann und dann was sehr Kontemplatives, oder irre ich mich?
Ja, es hat auch ein bisschen was... Meditativ.
Das war das Wort, das ich gesucht habe.
Genau, ja, es ist wirklich so, es kann auch die Eisbahn, wo ich früher trainiert habe als Juniorin, das war eine Freiluftbahn und wir haben halt auch oft dann abends trainiert, als es schon im Winter ist, es ja früh dunkel, dann war es halt dunkel und man hat diese Flutlichtbeleuchtung auf der Bahn, wenn es dann auch noch so ein bisschen schneit, dann hat es irgendwie alles so eine magische Atmosphäre. Und ich weiß nicht, das hat mich wahnsinnig fasziniert und es hat sich dann auch relativ schnell herausgestellt, dass ich eine gewisse Begabung für den Sport habe und das dadurch macht es dann halt auch Spaß, wenn man merkt, man wird wirklich besser und alles, was ich investiere, bekomme ich irgendwie zurück in der Form von einer Leistungssteigerung. Und darum bin ich dann bei dem Sport geblieben. Musste mich dann entscheiden und habe dann gesagt, beim Eisschnelllauf bleibe ich und die anderen Sportarten, die lasse ich links liegen.
Und welche Art von Begabung braucht man, um gute Eisschnellläuferin zu sein?
Ich denke, es gibt verschiedene Eisschnellläufer. Wir haben relativ viel unterschiedliche Disziplinen. Ich denke mal, was eine Grundvoraussetzung ist, um eine gute Leistung zu erbringen, ist ein gewisses Kraftniveau, sodass man schnell Muskelkraft aufbaut und dass man ein gewisses Ausdauervermögen hat auch. Also zum Beispiel ein purer Sprinter, wie es die in der Leichtathletik gibt, vielleicht 60 Meter Sprint, so kurze Distanzen gibt es bei uns nicht. Die kürzeste Distanz sind 500 Meter. Und das wäre in der Leichtathletik, würde das in den Bereich der Mittelstrecken fallen. Also das ist, ich nenne mich Sprinter, aber ich bin als Schnelllauf-Sprinter, in der Leichtathletik wäre ich eher Mittelstrecklerin.
Das ist dann, habe ich mir auch aufgeschrieben, wie kommt man zu den Strecken, die man dann läuft? Also muss man da auch wieder eine bestimmte Begabung haben? Es gibt ja aus der Leichtathletik, kenne ich den Begriff des Stehvermögens.
Meistens zeichnet sich das relativ früh in der Entwicklung ab. Alle Sportler, die in irgendeiner Weise so im Alter von 14 bis 16 Jahren eigentlich leistungsmäßig den Sport betreiben, bekommen noch eine relativ reife Grundausbildung. Also die laufen alle Strecken. Das geht dann von 500 über 1000 bis 1500 und bei den Jungs in dem Alter auch 3000, eventuell sogar 5000 Meter. Da werden dann oft bei den Junioren Mehrkampf-Wettkämpfe organisiert, wo man wirklich alles läuft. Und ab dem Alter zeichnet sich dann eigentlich meistens ab, ob jemand eher sprintbegabt, also begabt für die kürzeren Strecken ist, oder eher dieses längere Stehvermögen hat, was man dann zum Beispiel für eine 5000 oder später bei den Männern 10.000 Meter benötigt. Und dementsprechend kann man sich dann halt spezialisieren und kann man sich auf die Strecken richten, wo man das meiste Talent hat oder die einem am meisten Spaß machen.
Du bist jetzt Sprinterin und ist das etwas, wo du für dich sagst, ja genau, das ist das, was ich will? Oder denkst du dir, ach Mensch, eigentlich würde ich ja viel lieber... 5000 ist auch schon cool.
nein, das ist mir wirklich auch noch nie in den Sinn gekommen. Ich finde es einfach, mir macht es Spaß, wirklich diese Höchstgeschwindigkeiten zu erreichen und die da immer noch ein bisschen zu pushen, dass man noch ein bisschen schneller wird. Und alles, was länger ist als 2,5 bis 3 Runden, da würde ich mich, glaube ich, langweilen.
Über was für Höchstgeschwindigkeiten sprichst du? Also wie schnell kann eine Eisschnellläuferin sein auf dieser Strecke von 500 Metern?
Also Höchstgeschwindigkeiten auf so eine 500 Meter schon um die 50 Kilometer pro Stunde.
50. Wie war der Schritt vom Sport zum Hochleistungssport? Oder ist der fließend?
Relativ fließender Übergang in meinem Fall. Ich habe mit 14 hat sich bei mir eigentlich bin ich in automatisch aus einer Hobbygruppe in unsere Leistungsgruppe damals in Grefrath am Niederrhein war das aufgestiegen und wurde dann auch relativ schnell in den deutschen Bundeskader berufen und ich denke mal, dadurch, dass ich einfach diesen Sport liebe und das gerne mache und mir das auch damals schon richtig viel Spaß gemacht hat, wollte ich so viel wie möglich Zeit damit verbringen, das zu machen. Als Leistungssport hast du natürlich ein höheres Trainingspensum, also du verbringst mehr Stunden mit Training als jemand, der das freizeitmäßig macht. Aber ich habe mich damals selbst entschieden, dass ich oft trainieren will und dass mir das Spaß macht und dass ich das machen möchte. Und dementsprechend kamen dann auch die Leistungen, wodurch ich mich so zur Leistungssportlerin entwickelt habe.
Und ist das von daheim getragen worden? Oder?
Ja, ich habe immer alle nötige Unterstützung von meinen Eltern bekommen. Mein Bruder hat auch eine Zeit lang Eisschnelllauf gemacht. Er hat dann irgendwann aufgehört, als ich mit 14, er war damals 16, schneller gelaufen bin als er. Dann hat's ihm keinen Spaß mehr gemacht. Aber meine Eltern stehen immer voll hinter mir und das ist, glaube ich, auch wichtig, vor allem bei jungen Sportlern, wenn man keinen Führerschein hat, wenn man nicht selbst die Möglichkeit hat, immer zum Training zu fahren, da Meine Mama hat mich dann oft von der Schule abgeholt, hatte das Essen schon fertig im Auto. Ich habe im Auto gegessen und dann hat sie mich zum Training gefahren und nach dem Training abends wieder abgeholt. Also da habe ich ihr alle nötige Unterstützung bekommen und immer noch.
Bringt dich deine Mutter immer noch zum Training?
Zum Glück nicht mehr, nein. Ich glaube, irgendwann hätte sie dann auch keine Lust mehr.
Und wie war das mit der Schule?
Ja, ich war auf einer Gesamtschule. Ich habe eigentlich ein normales Abitur gemacht neben dem Sport. Und ich habe auch sehr viel Unterstützung von meiner Schule bekommen. Also wenn ich Kaderlehrgänge hatte, ich habe immer frei bekommen. Und meine Schule hat gesagt, solange die Leistungen stimmen, ist das für uns okay. Mach da dein Ding. Und ich hatte auch das Glück, dass mir die Schule nicht allzu schwer gefallen ist. Und deswegen konnte ich das immer gut kombinieren. Es ist natürlich, es gibt auch Bundesländer, in denen es normal ist, dass man als Leistungssportler auf eine Sportschule geht. Und ich denke mal, das ist dann schon noch eine große Hilfe für die Schüler, die dann nebenher Leistungssport machen wollen bezüglich der Stunden. Also ich merke das jetzt in meiner Trainingsgruppe hier. Ich denke mal, 50% gehen noch zur Schule. Und die bekommen halt sehr viel, denen wird sehr entgegengekommen mit dem Unterricht und vor allem den Anwesenheitszeiten, die bekommen halt Zeit, um zu trainieren. Bei uns war es halt so, dass wir teilweise bis 3-4 Uhr in der Schule waren und danach zum Training gehen mussten und das ist hier schon besser organisiert.
Also quasi Fernunterricht geschult, ne? Also was heute im Jahr 2020 ja gemacht werden musste, hast du schon perfektioniert. Also Unterricht ohne Lehrer. Also ich habe jetzt unterstellt, okay, ich habe unterstellt, dass dann vielleicht die Lehrer die Lehrinhalte dir mitgegeben haben und dann gesagt haben, wenn du auf dem Lehrgang bist, dann musst du das bitte zu Hause oder im Hotelzimmer dann abends alleine bearbeiten.
Ja, ungefähr so ist das gelaufen.
Aber dem Lächeln entnehme ich, dass das jetzt nicht so ganz...
Also meine Mitschüler haben sich immer sehr bemüht, mir alles zukommen zu lassen, was im Unterricht gemacht wurde. Und also meistens ging es dann halt auch nicht um wochenlange Lehrgänge, sondern um ein paar Tage am Wettkampfwochenende oder eine Woche Lehrgang oder so. Und vielleicht waren die Lerninhalte damals auch noch nicht so umfangreich, dass man da unbedingt extra Hausaufgaben mitnehmen musste in den Lehrgang.
Du hast eben gerade gesagt, eine Motivation ist es, die Geschwindigkeit noch mal einmal so ein bisschen zu pushen. Was ist die Motivation, Leistungssport zu betreiben? Ist es das Gewinnen oder das Beste geben? Im besten Fall beides wahrscheinlich.
Am liebsten beides, ja. Die Motivation entsteht aus der Leidenschaft, denke ich. Also es gibt einen wahnsinnigen Kick, wenn du jeden Tag hart für etwas arbeitest, wovon du aber direkt merkst, dass du jede Minute doppelt und dreifach zurückbekommst, die du da reinstellst.
Entschuldigung.
Also du merkst wirklich, dass du bist jeden Tag besser in dem, was du tust, und das ist wahnsinnig motivierend. Das gibt einem ganz viel zurück. Und natürlich geht's dann letztendlich um das Gewinnen. Also das ist, ja, wer gewinnt nicht gern? 11,10 €. Aber diese was wollte ich jetzt sagen?
Dann frage ich was.
Ja.
Warum ich mir das auch aufgeschrieben habe. Ich kann mich erinnern, dass ich im Studium eine Freundin hatte, die hat bei der Leichtathletik, beim Leichtathletik-Event gewonnen, ist hessische Meisterin oder sowas geworden, Jugendmeisterin. Und anstatt sich über den Sieg zu freuen, sagt sie, aber die Zeit war voll scheiße. Also, spielt das eine Rolle?
Ja, klar. Also es spielt schon eine Rolle. Man ist ja als Leistungssportler in gewisser Weise Perfektionist. Und ich denke mal, da es vor allem in so einer objektiv messbaren Sportart, wie zum Beispiel Eisschnelllauf dann oder Leichtathletik ist, wo man wirklich an der Zeit sieht, was eine Leistung wert ist, da kann man natürlich auch, selbst wenn es dann an dem Tag für den Sieg reicht, enttäuscht sein über die Leistung, die man gebracht hat, weil man mehr von sich erwartet hat.
Aber spielen nicht so viele Faktoren eine Rolle? Ich weiß aus dem Fernsehen, das Eis ist weich, das Eis ist zu hart, die Luftfeuchtigkeit stimmt nicht und so weiter. Ich bin auf der rechten Seite aufgewacht oder so.
Das muss man, ich bin auch der Meinung, man muss das dann relativieren. Man kennt ja selbst, man kennt seine Fähigkeiten, man weiß, was man kann. Man kann die Bedingungen einschätzen. Natürlich, man fühlt, wie das Eis ist, aber man kann auch sich die anderen Leistungen angucken. Wenn alle Leistungen schlecht sind, beziehungsweise kein Sportler zufrieden ist mit der Zeit, die er an dem Tag läuft, ich finde, dann muss man auch über seinen Schatten springen und sagen, es war jetzt vielleicht nicht der perfekte Lauf oder die Zeit. Ich wäre gerne eine schnellere Zeit gelaufen, aber da muss man dann sich dann in dem Moment, glaube ich, auch über den Sieg freuen können. Das ist ganz wichtig, weil wenn man nie zufrieden ist, dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr.
Du hast eben schon gesagt, dass man das Training merkt, dass man besser wird. Wie sieht denn ein normaler Trainingstag aus und wie ändert sich das, also das unterstelle ich, wenn es dann so Richtung Wettkampf geht?
Unser Trainingsjahr ist in unterschiedliche Vorbereitungsphasen aufgeteilt. Also wir haben Vorbereitungsphase 1, Vorbereitungsphase 2 abhängig von der Zeit, die uns noch bleibt bis zum nächsten wichtigen Wettkampf, ändern sich halt die Trainingsinhalte. Das heißt, im Frühjahr ist es bei uns vor allem Grundlagentraining, was letztendlich dazu dienen soll, dass später in der Saisonvorbereitung, dass man die Trainingsinhalte gut verarbeiten kann. Also man baut sich zum Beispiel eine gute Grundlagenausdauer auf und dadurch hat man ein besseres Regenerationsvermögen. Also der Körper ist, man ist aktiv, man fördert die Durchblutung im Körper, man kann geringe Belastungen gewöhnt und dadurch ist würde man sagen, jemand ist fit. Der hat eine gute Grundlagenausdauer, der kann zum Beispiel lang Rad fahren, ohne sich wirklich anzustrengen. Und im Laufe, also ich fange jetzt mal im Sommer an, im Laufe des Sommers, bei uns ist natürlich der Sommer, sieht auch nochmal ganz anders aus von den Inhalten als der Winter. Im Sommer sitzen wir dann viel auf dem Rad Anfang des Jahres und dann zur Saison hin kommen immer mehr spezifische Inhalte dazu, also sportartspezifische Dinge, wo wir halt auch in dieser typischen Eisschnelllauf-Haltung trainieren. Da gibt es dann zum Beispiel Inline-Training, wenn wir kein Eis haben. Dann natürlich Eistraining, wenn wir jetzt zum Beispiel wie hier die Möglichkeit haben, aufs Eis zu gehen, machen wir das natürlich. Dann gibt es bestimmte Imitations- und Sprungformen, die auch vom Bewegungsablauf dem ähneln, was wir auf dem Eis machen. Und im Laufe des Jahres wird es halt immer intensiver und die Pausen werden immer geringer. Also jetzt sind wir so im Juli, August sind für uns eigentlich die schwersten Trainingsperioden, die anstrengendsten Perioden. Und danach nimmt dann der Umfang der Einheiten wieder ab und dann versucht man so fit wie möglich zu werden. Also dann hat man diese Trainingsarbeit hat man vollbracht. Dadurch ist der Körper eine hohe Belastung gewöhnt. Dann gibt man dem Körper die Möglichkeit, sich zu erholen, damit man dann, wenn die Wettkämpfe wirklich losgehen, ausgeruht ist, aber noch diese Fitness von den schweren Einheiten hat. Also damit man dann wirklich im richtigen Moment eine gute Leistung erbringen kann. Das ist eine gute Frage. Man braucht einen guten Trainer. Das ist, glaube ich, das Geheimnis. Und unser Trainer ist eigentlich ständig damit beschäftigt, den Prozess zu optimieren, also diesen Plan auch für jeden Sportler passend zu gestalten. Man hat ja auch wieder, wie wir vorhin schon festgestellt haben, unterschiedliche Sportler, die wieder unterschiedliche Bedürfnisse haben, auch vom Training her. Ich habe jetzt als Sprinterin zum Beispiel mehr schnellkräftige Inhalte als jemand, der sich auf 3000 oder 5000 Meter vorbereitet. Der würde dann mehr Grundlagen machen und mehr lange Dauereinheiten als ich. Und der Trainer muss das dann alles feintunen und abstimmen und immer spontan eingreifen, wenn dann doch irgendwas nicht so wie geplant läuft. Ist ja im Leben öfter mal passiert. Und versucht jeder, das so gut wie möglich abzustimmen, um dann im richtigen Moment die beste Leistung erbringen zu können.
Und fragt man sich im Laufe dieser Vorbereitung, also jetzt gerade im Sommer, wenn es eben am anstrengendsten ist, wofür mache ich das eigentlich alles?
Jein. Während der Einheiten manchmal ja. Aber generell denke ich, ist es wichtig, dass man weiß, wofür man das macht, weil man nur dann die Motivation erbringen kann, das zu machen.
Wann geht die Saison los?
Wir haben ab Mitte September wieder Eis, also Wintereis. Und die ersten wichtigen Wettkämpfe sind Ende Oktober, Anfang November.
Und der Saisonhöhepunkt wäre dann in einem Nicht-Olympia-Jahr?
Die Einzelstrecken-WM. Allerdings ist unser Trainingsplan jetzt so ausgelegt, dass jeder seine beste Leistung bei der deutschen Meisterschaft erbringt. Die wiederum als Qualifikation für die Weltcups dient und man sich über die Weltcups wiederum für die WM qualifizieren muss. Das heißt, der erste notwendige Schritt, um sich für die WM zu qualifizieren, ist die deutsche Meisterschaft.
Das finde ich ja immer wieder so auch in den Interviews faszinierend, so dieser Gedanke, auf den Punkt fit zu sein. Also was bedeutet es für einen Sportler, auf dem Punkt fit zu sein? Dass ich weiß, heute ist deutsche Meisterschaft im 500 Meter Sprint und ich weiß für mich, heute bin ich optimal fit. Wenn die Veranstaltung morgen wäre, würde es nicht so gut laufen.
Cappuccino?
Ja. Das Ding ist natürlich, man weiß es nie, man kann sich nie sicher sein, dass wirklich alles genau so funktioniert hat, wie es geplant war. Wenn alles gut funktioniert, dann kann es auch sein, dass du dich nicht fit fühlst, aber trotzdem die Zeit deines Lebens läufst an dem Punkt, wo es sein muss. Aber es spielen halt wahnsinnig viele Faktoren eine Rolle. Also es ist auch psychologisch ist das natürlich wirklich belastend für einen Sportler, zu wissen, dass es du musst in diesen 40 Sekunden von diesem einen Tag des Jahres muss alles passen und da entscheidet sich dann, ob alles, was du in dem Jahr gemacht hast, ob sich das ausgezahlt hat. Und das macht sehr viel mit einem Menschen, denke ich mal, und jeder reagiert da anders drauf. Ich habe manchmal eher so ein gewisses Müdigkeitsgefühl an so einem Wettkampftag. Also wenn wirklich alles passt, dann fühle ich mich meistens müde morgens vor dem Wettkampf. Und das ist dann wiederum auch eine Herausforderung, sich dann vor Augen zu halten, dass das auch ein gutes Zeichen sein kann. Und dann muss man einfach alles geben in dem Moment, wo dann der Startschuss klingt. Dann ist es einfach wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und sich da vor allem in dem Moment keine Gedanken drüber zu machen, was da alles von abhängt, was man jetzt macht.
Das bringt mich gleich zur nächsten Frage. Wie geht man mit Stress um? Also das ist ja der maximale Stress eigentlich. Dann noch am besten einen Fehlstart und
Rampfszenario. Ja, wie geht man mit Stress um? Ich denke mal, das ist nicht nur im Sport, denke ich mal, auch eine sehr individuelle Geschichte.
Wenn man gerade so Spitzensportler sind da ja einigermaßen geschult, oder?
Ich denke mal, man muss auch den Stress irgendwie umarmen, weil man braucht ja den Stress. Die Hormonbalance, die dieser Stress mit sich bringt, der verhilft uns ja, Höchstleistungen zu erbringen. Und ich denke mal, es ist wichtig, dass man weiß, ich habe diesen Stress und man akzeptiert diesen Stress und man muss einfach lernen, das Beste draus zu machen. Also man muss, es ist wichtig, dass man nicht blockiert durch diesen Stress, aber man darf ihn auch nicht verdrängen. Der Stress ist dein Freund.
Wie geht das? Also wie schaffst du das?
Ich weiß gar nicht, ob ich das kann. wie mache ich das? Ja. Ich denke, also das Wichtigste ist eigentlich, man weiß, was man zu tun hat. Also man hat monatelang auf diesen Punkt hingearbeitet. Man weiß, was man technisch machen muss. Man weiß, dass man physisch gut vorbereitet ist und man muss einfach das Vertrauen haben, dass man weiß, wie das geht. Also man weiß, was man machen muss und das muss man dann einfach in dem Moment abrufen. Und man muss versuchen, sich nicht verrückt zu machen, aber auch wenn ich mal irgendwie einen Gedanken habe, ich denke mir, ey, was, wenn das jetzt nichts wird, dann ist es auch wichtig für mich, dass ich den nicht verdränge, sondern dass ich da entspannt rangehe, dass ich mir sage, ich muss das und das machen, dass ich mich auf meine Aufgabe konzentriere und die richtig ausführe.
Geht man dann auch so im Kopf eigentlich so die 500 Meter schon einmal durch, dass man sich denkt,
etliche Male.
Zehn schnelle Schritte und dann durchziehen oder?
Ja, wir haben, also ich habe tatsächlich beim Wettkampf eine Art Wettkampfplan im Kopf, wo ich die wichtigsten technischen Anweisungen von meinem Trainer für mich drin aufnehme. Den ändere ich auch während der Saison schon nochmal, abhängig davon, ja, manchmal braucht man, ist eine bestimmte technische Anweisung wichtiger als eine andere. Und man kann in so einer Wettkampfsituation nicht an alles denken. Also suche ich mir die wichtigsten Punkte aus. Das ist dann zum Beispiel ein Punkt für den Start, ein Punkt für die Gerade, ein Punkt für die Kurve, ein Punkt für den Kurvenausgang, Punkt für die zweite Kurve, und die geht man dann regelmäßig auch während so einer Woche in der Wettkampfvorbereitung durch. Also die musst du eigentlich träumen können. Das ist ganz wichtig, weil das die Gefahr ist dann halt groß in so einer Stresssituation, dass du sowas vergisst. Und das, glaube ich, das Wichtigste, dass du dir das vor Augen führst und dass du daran denkst, dass du das alles machst.
Und das wird ja im Training vorbereitet.
Genau.
Du postest auf Instagram viele deiner Trainingseinheiten und ich denke jedes Mal Wahnsinn. Also meine Lieblingsübung ist die, wo du auf einem großen Holzbrett arbeitest. Das ist so ungefähr so groß wie eine Tür. Liegt auf dem Boden, hat links und rechts Holzpflöcke, damit man gestoppt wird. Und dann hast du Socken an, Wollsocken, ja, und läufst quasi auf der Stelle Eisschnelllauf.
Ja.
Ich finde das ja der Hammer, diese gebückte Haltung so lange durchhalten zu können. Also das ist ja...
Das ist eine Übungssache natürlich, also wie in jeder anderen Sportart, je öfter man das macht, umso einfacher geht das irgendwann. Und ja, dieses Brett, wir nennen das Gleitbrett, das ist ursprünglich aus der Notwendigkeit heraus entstanden, dass man halt irgendwie spezifisch trainieren musste, wenn es im Sommer kein Eis gab. Also dieses Sommereis, das gibt's noch nicht so wahnsinnig lange, denn früher war es halt man im Winter Eis und im Sommer nicht. Und um dann trotzdem diese spezifische Haltung trainieren zu können, wurde dann dieses Brett erfunden, um dann die Belastungen in der Schnellläufposition durchführen zu können im Training.
Kann man auch auf dem Hotelzimmer machen, oder?
Kann man theoretisch überall machen, ja. Ja. Es gibt teilweise auch so aufrollbare Gleitbretter, die sind dann irgendwie aus einer Plastikfolie. Und die kannst du theoretisch überall hin mitnehmen.
Und das könnte man auch vielleicht zu Hause machen, wenn es mal das Wochenende durchregnet, oder? Dann,
genau, oder bei...
Für die interessierten Hörer. Wie lange dauert so ein Sprint? 40 Sekunden?
Etwa, ja.
Ja, und dann versuchen 40 Sekunden in dieser Hocke zu bleiben.
Vielleicht sollte man mit ein bisschen kürzeren... Zeit, einer kürzeren Zeitspanne anfangen.
Nee. Also die Umfänge sind ja gigantisch, wenn man das so anschaut, was ihr trainiert. Also ich meine, wie ernährt man sich? Also man muss doch einen unglaublichen Umsatz haben.
Du willst andeuten, dass ich unglaublich viel esse.
Na, überhaupt nicht. Also ich frage einfach, also das ist ja, was mich immer wieder, oder ich esse wahnsinnig gerne und deswegen frage ich mich immer, so Spitzensportler, die so viel trainieren und ja dann eben auch entsprechend verbrennen, also die müssen ja gesund essen, es sollte ja doch hoffentlich auch schmecken, ja, und die müssen ja Mengen essen. Also die Radfahrer essen Nudeln mit Sojasauce, die... Das ist halt nicht so cool. Aber also, wie sieht so ein Ernährungsplan aus? Musst du den Kaffee, den du jetzt gerade getrunken hast, irgendwie melden, dass der auf der Liste steht?
Ich hoffe nicht.
Dass der auf der Liste steht.
Muss mal fragen, was da drin war. Nee.
Roten des Lebens, bitte, keine Ahnung.
Also es ist natürlich, Leistungssport ist ja eigentlich eine unendliche Prozessoptimierung. Also wir versuchen alles so gut wie möglich zu optimieren, damit wir die bestmögliche Leistung bringen können. Und darunter zählt natürlich auch die Ernährung. Also man versucht zum Beispiel so wenig wie möglich tote Kalorien zu essen, also Kalorien ohne Nährstoffe, die der Körper braucht, sagen. Chips, Schokolade, was meinte ich, fallen ihm bestimmt noch ein paar ein.
Eis?
Eis.
Wieso fallen mir ein paar ein?
Nein, das will ich ja gar nicht so andeuten. Nein, man versucht sich so gesund wie möglich zu ernähren und man muss halt auch da bei jedem Sportler individuell gucken, was ein Sportler braucht. Die Energiezufuhr, die so ein Rennradfahrer benötigt, ist natürlich viele Male höher als bei einem Eisschnelllauf-Sprinter. bei einem Langstreckler denke ich mal, dass sich das nicht viel tut von der Energie.
Ja, aber was bringt denn so dein Ernährungsplan?
Ich mach den selbst. Aber wir versuchen natürlich viel, vor allem nach harten Einheiten für die Regeneration muss man dafür sorgen, dass man genügend Proteine zu sich nimmt, um die den Muskeln, der Muskulatur, dem Gewebe die Möglichkeit zu geben, sich optimal nach so einer Einheit aufzubauen, auch um einen gewissen Muskelaufbau zu ermöglichen. Und wenn wir zum Beispiel längere Radeinheiten haben, dann ist es wichtig, dass man genug Kohlenhydrate, wie dann halt die Radfahrer, aber bei mir als Sprinter vielleicht ein bisschen weniger und ohne die Sojasauce, das klingt irgendwie eklig, dass man genügend Kohlenhydrate zu sich nimmt und sonst ja viel Obst, Gemüse, viel Flüssigkeit, einfach ein gesundes Ernährungsmuster ist, denke ich, wichtig, damit man seinen Körper damit nicht ausbremst. Man will dem Körper alles geben, was er braucht, um immer besser zu werden. Das ist letztendlich das Ziel. Also, ja, natürlich sind wir auch nur Menschen. Also es ist auch schon mal ein Stück Schokolade dabei oder ein Eis.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Wie geht man mit dem Standing von Eisschnelllauf um in Deutschland? Also wenn man über Sport redet, redet man über Fußball, ganz manchmal über Biathlon. Und dann fällt mir eigentlich schon nichts ein. Und wenn man über Eisschnelllauf spricht, dann spricht man eigentlich immer nur über Claudia Pechstein. Ist das nicht wahnsinnig enervierend? Ich ja auch schon wieder.
Klar ist das schade. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn der Eisschnelllauf in Deutschland wieder was mehr positives Medieninteresse bekommen würde. Und ich denke mal, wir geben alles dafür, dass das sich in Zukunft auch ändert. Wir haben viele junge Talente, die hoffentlich in Zukunft auch wieder gute Leistungen im internationalen Vergleich bringen können. Und ich denke mal, das ist das Wichtigste, um dieses Interesse, dieses allgemeine Interesse am Eisschnelllauf wieder ein bisschen Leben einzuhauchen.
Was macht so ein Eisschnelllauf-Event vor Ort aus? Also es ist ja nochmal eine Sache, ob ich das im Fernsehen gucke, aber was erlebt ein Zuschauer, der ins Stadion kommt?
Es ist im Stadion viel lebendiger. Man spürt den Wind, den Kreiselwind von den Sportlern auf dem Eis und man kann erst dann wirklich sehen, wie schnell die Läufer sich auf dem Eis auch fortbewegen. Ich habe das mal ich war mal bei einem Skisprung-Wettkampf in real life, das ist ja jetzt hier nicht mehr so weit weg. Da kann man sich das mal in echt angucken und das ist einfach nochmal so viel faszinierender als im Fernsehen, weil man wirklich sieht, wie hoch so eine Schanze ist und wie hoch die wirklich fliegen. Und das ist halt beim Eisschnelllauf auch so, dass man wirklich erst diese Geschwindigkeiten, mit denen die Sportler sich da fortbewegen, erst wahrnimmt, wenn man das wirklich in echt gesehen hat, nicht im Fernsehen.
Wann ist hier in Inzell ein Wettkampf? Schauen wir in die Tagespresse. wenn man deine Homepage besucht, dann wird deutlich, dass du schon für die Zeit nach der Karriere vorgearbeitet hast. War das schon, also du arbeitest als Übersetzerin parallel oder ist das etwas, was tatsächlich aktuell ist, wenn mal nicht mehr die Karriere
das
läuft?
Ist, aus der Notwendigkeit heraus entstanden, weil ich ein paar Jahre durch eine Verletzungspause nicht in der Nationalmannschaft war, also auch nicht als Leistungssportlerin gefördert wurde. Und da man ja auch sein Leben und Wohnen beköstigen muss, habe ich mich dann als Übersetzerin selbstständig gemacht in den Niederlanden, wo ich auch mit meinem Freund wohne, zurzeit nicht, aber in trainingsfreien Perioden. So ist das entstanden. Und ich mache das jetzt immer noch nebenher, aber ich habe das jetzt ein bisschen runtergeschraubt, so dass ich die Zeit und Energie habe, um wirklich zweimal am Tag zu trainieren, um mich auf meine sportlichen Ziele optimal vorzubereiten.
Bevor wir über die gleich sprechen, noch ein Gedanke zu der Übersetzertätigkeit. Wann war klar oder war es von vornherein klar, ich muss, anders als Fußballspieler, was nebenbei machen, von dem ich danach meine Miete zahlen.
Ja, das war von vornherein klar. Ich glaube, es gibt auch weltweit nur wenig Eisschnellläufer, die wirklich vom Sport leben können. Dafür ist der Sport einfach nicht groß genug, nicht lukrativ genug, um das zu realisieren. Und das war immer klar.
Was sind die Saisonziele für die Saison 2020-2021?
Wie gesagt, als erstes die bestmögliche Leistung bei den deutschen Meisterschaften, also den Titel auf 500 Meter verteidigen und Podestplatz auf den 1000 und dann dadurch hoffentlich Qualifikation für die Weltcups, wobei im Moment ja leider noch nicht ganz klar ist, wie unsere Saison jetzt Covid-19 bedingt aussieht. Ende August hören wir, ob die Weltcup-Saison stattfindet und hoffentlich auch in welcher Form. Normalerweise ist es sind es wirklich Wettkämpfe über die ganze Welt verteilt, von Europa über Asien bis Amerika. Und ich denke, dass es in der Form in diesem Jahr nicht möglich sein wird. Also wahrscheinlich werden wir was weniger reisen. Aber auf jeden Fall hoffen wir, dass in irgendeiner Weise doch ein internationaler Vergleich möglich ist. Und wäre auf jeden Fall Qualifikation für die A-Gruppe mein größtes Ziel. Es gibt eine A- und eine B-Gruppe im Weltcup. Und ich bin letztes Jahr, war meine beste Platzierung eine 9. Platz in der B-Gruppe. Und die ersten zwei Läufer aus der B-Gruppe von jedem Wettkampf steigen auf in die A-Gruppe. Und das habe ich mir als Ziel gesetzt. Und ich hoffe auch, dass wir mit einer guten Teamsprint-Mannschaft antreten können, auch bei den Weltcups. Letztes Jahr haben wir leider keine Mannschaft zusammenbekommen bei den Damen im Teamsprint. Und ich hoffe, dass das dieses Jahr anders wird. Und da habe ich auch richtig Bock drauf.
Warum?
Das ist eine relativ neue Disziplin, die auch leider noch nicht olympisch ist. Aber
man glaubt gar nicht, dass man hier ein Incel ist, ne?
Nee, es ist irgendwie... So ein Teamsprint sieht so aus, dass man zu dritt drei Runden absolviert, beziehungsweise ein Sportler läuft die erste Runde vor, hört dann auf, zwei Sportler laufen die zweite Runde Dann hört wieder einer auf und ein Sportler läuft dann noch die Drittrunde. Das heißt, man braucht eigentlich einen Sprinter bzw. zwei Sprinter und einen Mittelstreckler. Und das ist ein ganz cooler, eine ganz coole, spektakuläre Disziplin, wo ich auch glaube, dass das wieder für die Zuschauer was interessanter ist als so eine Individualstrecke. Weil das halt einfach, das ist fetzig, das ist spektakulär, da spritzt auch mal ein bisschen das Eis oder jemand macht einen schönen Bauchklatscher. Nee, das macht Spaß, das sehr. Da hätte ich Bock, dass wir da mal ein bisschen Alarm machen mit der deutschen Mannschaft.
Dann wünsche ich dabei viel Erfolg beim Erreichen der Ziele und bedanke mich ganz
Vielen
herzlich
Dank.
Für das Gespräch.
Katja Danke Franz. Mich auch.
Das war Hallo Welt hier Rosenheim, Folge 25 mit Katja Franzen, aufgenommen am 28.07.2020.